Hallo und herzlich willkommen zu Let's Care, den Pflegepodcast. Der habe ich doch gesagt. Test, hallo, 1, 2, 3, hier ist ein bisschen Staub drauf. Es funktioniert. Hallo und herzlich willkommen zu Let's Care, der Pflegepodcast. Schön, dass wir wieder hier zusammen sitzen. 2 Monate ist es her, als wir die letzte Folge aufgenommen haben. Vanessa und Eva, herzlich willkommen erstmal. Was habt ihr die letzten 2 Monate eigentlich gemacht, ohne diesen wunderbaren Podcast?
Hallo, erstmal. Ja, ich habe gearbeitet und hatte Corona tatsächlich. Und ja, deswegen ist unser letztes Date auch nicht zustande gekommen. Tut mir leid.
Schämlich.
Vanessa, du bist offensichtlich immun.
Ich habe auch gearbeitet. Und ja, genau, wie du schon sagst, ich habe bisher kein Corona gehabt und möchte auch nicht unbedingt, aber... Ja, man weiß ja nie, aber ich muss sagen, ich nehme das jetzt mal ein bisschen vorweg, da Marcio auch Corona hatte, war ich sehr damit beschäftigt, die beiden gelegentlich mit Lebensmitteln, Blümchen und sonstigen Sachen zu versorgen.
Vielen Dank. Wichtigen Ding halt. Genau, danke, wie Vanessa danke. Gesagt hat. Ich hatte auch Corona gehabt, habe nicht gearbeitet, natürlich nicht während der Infektion, aber auch vorher und nachher nicht. Weil ich halt noch in Elternzeit bin und ich genieße sehr die Zeit, wäre Corona da nicht zwischengegrätscht, aber ich denke, früher oder später, Vanessa, stell dich mal drauf ein, denke ich mal, dass es irgendwie jeden einholen wird, mehr oder weniger.
Naja, wenn ich so einen Verlauf habe wie ihr beiden, dann ja, bin ich sehr froh, dass ihr so gut da durchgekommen seid und falls es mich irgendwann erwischen sollte, hoffe ich, dass es mir dann auch so geht.
Genau.
Ich bringe dir auch dann Blümchen.
Ach, das ist auf jeden Fall sehr lieb von dir.
Gerne.
Wir wollen uns heute mit Corona ein bisschen beschäftigen. Seht uns nach, dass wir da nicht zu sehr ins Detail gehen. Unser Hauptaugenmerk liegt eigentlich eher so in den Auswirkungen unseres Pflegealltags, also was die Pandemie eigentlich mit unserer Arbeit im Krankenhaus gemacht hat. Nichtsdestotrotz müssen wir natürlich zu Anfang so ein bisschen Zahlen, Daten und auch Fakten darlegen, was die Pandemie überhaupt so der Welt angetan hat, mehr oder weniger. Und da war Eva...
Nein, sag es nicht.
...investigativ unterwegs und hat da mal ein paar Zahlen rausgefunden. Erzähl mal, was hast du da?
Ja, weltweit habe ich mir mal die Zahlen der Corona-Fälle angeguckt und da liegen wir bei 504 Millionen Fällen und 6,2 Millionen Todesfällen. In Deutschland haben wir 23,4 Millionen Fälle nachzuweisen und 133.000 Todesfälle. Ich habe mir jetzt eben die Zahlen aus Niedersachsen nochmal angeguckt, da es eben unser Bundesland ist, wo wir leben und auch arbeiten. Da habe ich Zahlen mit dem Stand vom 14. April rausgefunden. Aktuelle gibt es gerade leider nicht aufgrund der Feiertage und wir sitzen eben für euch hier am Ostermontag und nehmen die Folge auf.
Frohe Ostern an der Stelle.
Von mir auch frohe Ostern.
Ja, frohe Ostern. Und in Niedersachsen beläuft sich die Zahl auf knapp 2 Millionen Fälle. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 1400 ungefähr und Todesfälle sind leider knapp 8500 zu verzeichnen.
Das sind echt große Zahlen, muss man sagen. Gerade weltweit, da sieht man überhaupt die Auswirkungen der ganzen Kackpandemie. Ja, wie viele Menschen da überhaupt echt betroffen sind. Und die ganze Geschichte ist ja so mehr oder weniger in verschiedenen Wellen aufgetreten. Es gibt ja insgesamt 5 Wellen, die uns so getroffen haben, wo die Inzidenz mal wirklich an einem Hochpunkt war, dann auch wieder abgeflacht ist und dann kam wieder die nächste Welle, dann gab es den nächsten Hochpunkt. Und da haben wir auch mal so einen kleinen Überblick geschaffen.
Genau, wie du schon gesagt hast, gibt es eben 5 Wellen. Wir befinden uns gerade in der 5. Gestartet ist die Pandemie im März, April 2020. Die 2. Welle kam dann im Oktober 2020 und ging bis März 2021, wurde dann eigentlich direkt von der 3. Welle abgelöst. Dann gab es ein kleines Päuschen, würde ich mal sagen. Und die vierte Welle startete dann im Herbst 21 und wurde eben im Frühjahr diesen Jahres von der fünften Welle abgelöst. Man hatte zwischenzeitlich immer mal so ein bisschen Zeit zum Durchatmen, sage ich jetzt mal, was auch unsere Arbeit angeht. Aber ja, eine Welle jagte quasi die nächste.
Was ich da ja insgesamt nochmal spannend finde, wie sich die einzelnen Wellen auch verändert haben. Am Anfang gab es Regeln, ab einer Inzidenz von 30 gibt es die nächsten Einschränkungen. Und wie Eva ja eben schon gesagt hat, Stand 14.04. Inzidenz oder 7-Tage-Inzidenz von 1.400. Ja. Ja, also irgendwie auch das hat sich verändert in den ganzen Wellen.
Genau.
Ich habe mich noch mal ein bisschen damit beschäftigt, dass es ja auch einige politische Entscheidungen gab, wo ich jetzt nicht auf alle eingehen möchte, weil das einfach zu viel war in der letzten Zeit.
Genau, wir haben uns auf drei geeinigt.
Genau, ich starte mal mit der ersten. Das war der 22. März 2020, da kam es zum ersten Lockdown. Wie ist euch das noch in Erinnerung geblieben so ein bisschen oder was haltet ihr davon?
Das war schon echt komisch, muss ich sagen, dass wirklich das komplette Leben runtergefahren wurde. Gut, für uns jetzt im Krankenhaus, arbeitstechnisch hatte das jetzt nicht so den Impact, weil wir einfach weiter gearbeitet haben. Aber natürlich andere Leute, die im kaufmännischen Bereich tätig sind oder im Büro oder sonst wo auf dem Bau oder keine Ahnung, die hatten natürlich, oder auch Selbstständige, die hatten natürlich dran zu knabbern gehabt, ne? Mehrere Wochen einfach, ja, nicht arbeiten zu gehen oder auch einfach keine Einnahmen zu generieren für ihre Familie zu sorgen oder einfach auch für sich alleine. Das hat schon große Auswirkungen gehabt. Wie gesagt, bei uns jetzt nicht groß, war aber trotzdem sehr, sehr seltsam.
Ja, ich bin in dem Monat 30 geworden und als ich 30 geworden bin, gab es diese Einschränkung noch nicht. Nichtsdestotrotz hat die Vernunft gesiegt und ich habe quasi nicht gefeiert. Deswegen kann ich mich an den Zeitpunkt noch sehr gut erinnern, was da so das Unwort für mich war, systemrelevante Berufe, weil das auch Auswirkungen auf unsere Kinderversorgung hatte. Also mein Sohn konnte eben dann noch eine ganze Zeit lang in den Kindergarten gehen. Von daher hat er diesen Lockdown nicht so wahrgenommen. Und wie Marcio schon sagte, ja, unser Alltag war irgendwie trotzdem noch normal. Also man ist arbeiten gegangen, man hat eben Leute getroffen auf der Arbeit. Man fühlte sich jetzt nicht so sozial isoliert, dass man da jetzt irgendwie richtig dran zu knabbern hatte. Und ich fand es ehrlicherweise auch mal ein bisschen schön, weil das ganze Privatleben hat sich irgendwie so ein bisschen entschleunigt. Also man ist nach dem Dienst nach Hause gekommen und dann ist man auch zu Hause geblieben. Man hatte Zeit für die Familie, Zeit für die Kinder und ja, vorher ja, war es natürlich auch ab und zu mal hektisch. Von daher kann ich mich da noch gut dran erinnern, aber es war auch ein bisschen entspannt, ja.
Ich muss sagen, das war einfach, finde ich, erstmal noch total unreal. Also es kamen irgendwie auf einmal neue Begriffe, Lockdown, Ausgangssperren, solche Sachen. Aber wie Eva auch schon sagt, das hat wirklich so ein bisschen entschleunigt. Man hatte vorher ja auch viel Freizeitstress. Arbeitsmäßig hat sich für uns wirklich nichts verändert. Aber im Privaten auch so, dass man angefangen hat, dann vielleicht ja seine sozialen Kontakte einzuschränken oder auch die Familie so ein bisschen einzuschränken. Also ich muss schon sagen, dass ich mir schon Gedanken gemacht habe, wen ich aus meiner Familie auch getroffen habe, weil man hatte immer auch Ängste und Sorgen, was das auch machen kann oder wen man vielleicht dadurch auch gefährden kann, vielleicht auch durch unseren Beruf. Und ich habe mir schon überlegt, ob ich vielleicht auch zu meinen Eltern, Oma, Opa oder sonstiges dann halt hinfahre.
Ja, das haben sich wahrscheinlich viele gedacht, auch die Familien mit Kindern. Die haben die dann ja nicht nach oder zu Oma und Opa geschickt. Da haben sie halt zweimal überlegt, tue ich denen jetzt das an? Was ist, wenn die sich infizieren? Weil bei den Kindern wusste man ja, dass die Infektion mehr oder weniger ja schleichend beziehungsweise nicht wirklich sichtbar mit Symptomen vonstatten geht. Da ging dann halt bei den älteren Menschen schon ein bisschen schlimmer.
Ja, was ja aber auch so ein bisschen auch der Spagat dann war, ne? Also in unserem Beruf konnten die Kinder halt zum Teil trotzdem noch in die Kita oder sonstiges, aber gerade bei den Familien, die halt diese Chance nicht mehr hatten und dann aber sich nebenbei noch überlegen mussten, können die Kinder jetzt zu Oma und Opa? Also auch wirklich schwierige Situationen, die da einfach zu meistern waren.
Heftig fand ich auch, dass es einfach von ja, von 0 auf 100, jetzt eigentlich eher andersrum, von 100 auf 0, konntest du nicht mehr in Kinos, du konntest nicht mehr essen gehen, du konntest nicht mehr in die Stadt dir Klamotten holen oder sonst was oder in der Stadt irgendwie rumschlendern. Das fiel alles weg und das 7 Wochen lang. Und das ist natürlich für die jetzige Zeit, wo wir natürlich mega verwöhnt sind mit etlichen Bars, Restaurants, Clubs oder was weiß ich, Einkaufsmöglichkeiten. Wir sind einfach eine Generation, die konsumiert und das fiel in dieser Zeit, fiel einfach weg. Dafür boomte der Onlinehandel.
Ja, das stimmt.
Muss man sagen.
Das hatte wenigstens noch was Gutes.
Das stimmt, ja.
Das nächste Thema, was so ja auch immer mal am Anfang wieder ins Gespräch kam, war die Maskenpflicht. Es war immer, gab es einen dafür, gab es einen dagegen. Und dann ist es letztendlich am 27. April 2020 ist die Maskenpflicht eingeführt worden. Am Anfang mit den ganz normalen Alltagsmasken. Ich weiß noch, wir hatten bei der Arbeit diese selbstgenähten Masken, die man dann zu Hause selber noch gewaschen hat, aber auch einfach, weil es Ressourcenknappheit gab. Ne? Ja. Aber die Maskenpflicht, was hat das mit euch gemacht? Also jetzt am Anfang auch ist ja auch erstmal schwierig, sich daran zu gewöhnen, diese Maske dann rund um die Uhr zu tragen.
Ich fand es einfach ultra nervig am Anfang. Oh, ich bin ja überhaupt nicht der Typ dafür, irgendwas im Gesicht hängen zu haben. Also das war echt gewöhnungsbedürftig, aber natürlich notwendig, um das Ganze so ein bisschen einzudämmen. Auf der Arbeit fand ich es störend, muss ich sagen. Klar hat man gerade bei uns im Krankenhaus Situationen, wo man eine Maske tragen muss, aber die kontinuierlich 7 oder 8 Stunden im Gesicht hängen zu haben, nicht vernünftig Luft zu bekommen, aber dann trotzdem das Arbeitspensum zu vollbringen, bei der Menge an Patienten, die wir dann da trotzdem halt im Krankenhaus hatten, war schon sportlich, muss ich sagen.
Ja, also am Anfang, was hat das mit mir gemacht? Auf jeden Fall hatte ich wunde Ohren, das kann ich sagen. Ansonsten finde ich natürlich definitiv sinnvoll und das war dann zu dem Zeitpunkt auch der beste Schutz, den man dann irgendwie hatte. Aber ich fand es eben auch auf der Arbeit sehr schwierig, weil Mimik und Gestik einfach auch total viel macht und man konnte einfach, man hat in Gesichter geblickt und konnte nicht gucken, was sich da jetzt irgendwie hinter der Maske verbirgt. Und ich glaube, dass eben auch für Patienten dann eben schwierig ist. Irgendwann bin ich dann ja auch schwanger geworden und da fand ich die Maske dann einfach nur noch ultra nervig, weil ich mit Kurzatmigkeit und so weiter zu tun hatte. Aber ja, jetzt ehrlicherweise, man muss sie nicht mehr aufsetzen, aber ich setze sie immer noch auf, wenn ich einkaufen gehe.
Ich auch, ja.
Jetzt ist sie irgendwie nicht wegzudenken, bei mir zumindest, und gibt mir auch eben noch das Gefühl von Sicherheit.
Ja, ich glaube, das ist es, das Gefühl von Sicherheit, dass viele die noch tragen. Einige nicht mehr, sieht man beim Einkaufen, aber.
Aber es ist auch völlig in Ordnung. Es muss nicht und jeder kann sich, kann für sich selber entscheiden, ob er sie trägt oder nicht.
Ja.
Genau, sehe ich auch so. Und dann auch dieser Wechsel von einer Alltagsmaske dann auf FFP2-Maske war im ersten Moment erstmal nochmal ein extremer Schritt, finde ich, weil das vom Atmungspensum her nochmal was ganz anderes ist. Aber jetzt muss ich mittlerweile sagen, kann ich die FFP2-Maske fast besser aufhaben als die Alltagsmasken. Aber auch da habe ich in den letzten Jahren oder Monaten auch gemerkt, was für unterschiedliche Qualitäten es gibt. Also gerade auch speziell im Krankenhaus hat es ja manchmal von Woche zu Woche gab es unterschiedliche Anbieter, unterschiedliche Farben. Und da hat man mittlerweile dann auch wirklich Unterschiede gemerkt. Also es gibt Masken, die fangen nach kurzer Zeit an zu fusseln und du hast einfach das Gefühl, du kannst gar nicht mehr atmen. Und dann gibt es Masken, die hast du 8 Stunden drauf und hast nicht mal gemerkt, dass du sie noch aufhast, so ungefähr. Also auch das hat sich verändert.
Vor allen Dingen bei Leuten mit Bart zum Beispiel. Also ihr beiden wird das wahrscheinlich nicht kennen. Aber
Gott sei Dank.
Wo du das gesagt hast mit Fusseln, das war auch nervig, wenn man so ein 3-Tage-Bart hat oder etwas länger, war das ein bisschen nervig. Aber wir hatten doch auch hier, wo wir unsere persönlichen Masken quasi hatten, die dann auch gewaschen wurden, wo wir unseren Namen draufschreiben mussten und dann wurden die in, wie hieß das Gerät?
Fangoofen bei der Physiotherapie.
Ja, genau, da wurden die sterilisiert quasi.
Ja, du warst, er konntest dich glücklich schätzen, wenn du wirklich deinen Namen draufgeschrieben hast.
Ja, genau. Oder du hattest eine x-beliebige. War auch schön. Ja, genau, aber dieser Wechsel von normale OP-Maske auf dann diese FFP2, dann auch beim Einkaufen, also überall, auch im täglichen Leben, wo es dann halt wieder ans Laufen gebracht wurde mit den ganzen Restaurants und Kinos und was weiß ich, gehörte die einfach mit dazu.
Ja, das stimmt. Ich stoße jetzt nochmal ein Thema an, was jetzt wirklich für Aufschrei auch sorgen kann, aber es ist ja immer mal wieder in der Diskussion, und zwar geht es dabei um die Impfpflicht. Die Impfpflicht, die uns speziell auch in unserem Beruf irgendwie begleitet oder auch ja eigentlich betrifft, muss man sagen. Wie steht ihr dazu?
Zweischneidiges Schwert, muss ich sagen. Im Endeffekt finde ich es nicht verkehrt, wenn es eine Impfpflicht gibt. Es gibt ja auch eine Impfpflicht einfach bei Masern und sonstigen Erkrankungen. Die gibt es einfach und da regt sich keiner drüber auf. Es bleibt natürlich jedem selbst überlassen, ob er sein Kind dann damit impfen möchte oder nicht.
Naja, eben nicht, weil es ja eine Pflicht.
Ja, aber es gibt auch Impfverweigerer
ja,
in der Hinsicht.
Natürlich, natürlich.
Ne? Also ja. du wirst ja nicht an den Pranger gestellt, wenn du sagst, ich möchte mein Kind nicht damit impfen lassen.
Naja, im Bereich von Masern oder sonstiges gibt es dann halt ja schon diverse Einschränkungen. Dann darf das Kind eventuell nicht mehr in den Kindergarten oder sonstiges.
Das ist es, genau.
Also hat ja schon wohl Einschränkungen für die Person dann auch.
Ja, das stimmt schon, das stimmt, ja. Aber wie gesagt, es gibt schon vorher diese Impfpflicht für verschiedene Erkrankungen.
Ja, ich finde es insgesamt ein schwieriges Thema. Ich persönlich bin aber ein Impfbefürworter, was jetzt das auch angeht. Was ich einfach gar nicht verstanden habe und wo ich echt wütend wurde, wo es hieß, dass eben Pflegekräfte beispielsweise geimpft werden müssen und alle anderen nicht, weil so nach dem Motto, man muss oder wir müssen die anderen schützen, das verstehe ich, das ist auch richtig, aber wer schützt uns? Weil wir haben ja dann den Kontakt auch zu den Ungeimpften und da hat sich offenbar nie jemand die Frage gestellt, was ist denn dann mit uns? Und ich bin einfach der Meinung, wenn Impfpflicht, dann soll sie eben für alle gelten und nicht für spezielle Berufsgruppen.
Damit machst du auch einfach so eine, finde ich, so eine Zweiklassengesellschaft.
Ja. Ja, ist wirklich so. Also ich glaube, für uns drei war das kein Thema. Also da stand nicht zur Debatte, impfen ja oder nein, eigentlich eher so nach dem Motto, wann sind wir endlich dran? Aber auch das, was Eva schon sagt, diese Diskussion, dass nur gewisse Leute sich impfen lassen müssen, habe ich auch einfach nicht verstanden, weil es gibt so viele diverse andere Berufe, wo das auch eine ganz wichtige Rolle spielt und ja, dass man sollte da wirklich nicht diese Unterteilung einfach machen. Und man muss ja auch sagen, das, was ich so mitbekommen habe bei unserem Arbeitgeber, ist die Impfquote schon nicht schlecht. So, ja. Aber man muss auch sagen, dass das sehr schnell bei uns vorangetrieben wurde. Es wurden schnell Impfaktionen veranstaltet. Man hatte jetzt nicht so das Problem, dass man nicht an Impfstoff rangekommen ist. Das war jetzt einfach für uns auch ganz gut. Aber woanders sieht es vielleicht dann auch nochmal ganz anders aus. Es bleibt auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema, wie sich das auf Dauer weiterentwickelt und wie viele Impfungen wir dann wirklich brauchen. Also wir sprechen jetzt davon, die vierte Impfung irgendwann zu erhalten. Und ich frage mich natürlich auch schon, ja, wo ist denn vielleicht auch irgendwann mal ein Limit oder wie geht das in die Richtung halt auch einfach weiter? Und ich muss sagen, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber also ich habe nach den Impfungen schon wohl gelitten. Das hat schon was mit mir gemacht. Also ich war schon krank daran. Andererseits ist das, glaube ich, kein Vergleich zu einigen Verläufen, wenn man sich mit dem Virus infiziert. Deswegen nimmt man das natürlich dann auch nochmal in Kauf.
Ja, also wie Vanessa schon gesagt hat, impfen vollkommen, also bin ich für, sind wir glaube ich alle für. Aber da bin ich so stumpf und denke, entweder alle oder gar keiner. Also so diese Unterteilung, wie Eva auch gesagt hat, nur die Pflegekräfte oder nur das medizinische Personal und alle anderen sind davon befreit, finde ich nicht richtig.
Genau, ich würde sagen, wir lassen das so stehen. Jeder macht sich seine eigene Meinung dazu.
Ja.
Wir stehen zu unserer Meinung, was das angeht.
Respektieren aber auch eben alle
genau.
anderen.
Genau, wir wollen jetzt hier irgendwie niemanden beeinflussen oder überreden oder sonstiges. Wir können einfach nur für unsere Person sprechen.
Ja. Genau, haken wir das mal ab und gehen mal rüber zu den Auswirkungen auf unseren Pflegealltag. Was hat das Ganze überhaupt mit unserer Arbeit gemacht? Die Pflege ist ja ein Beruf, Eva hat es ja so ein bisschen durchblicken lassen, der auch einfach nonverbal gelebt wird, mit Mimik, Gestik. Die Patienten sind teilweise auch darauf darauf, wie sagt man jetzt? Jetzt fehlt mir das Wort, darauf.
Ne? Ich weiß nicht, was du meinst.
Es ist wichtig, die sind darauf, also die können sonst nicht.
Die sind darauf angewiesen.
Angewiesen, danke schön. Ja, die sind darauf angewiesen, sich damit irgendwie zu beschäftigen, mit der Mimik, Gestik, um überhaupt da so ein bisschen in einen Genesungsprozess zu kommen oder beziehungsweise auch eine Beziehung aufzubauen. Was hat es bei euch beiden zum Beispiel für Auswirkungen gehabt, eine Station zu leiten?
Ja, das ist eine gute Frage.
Also ich würde sagen, wir standen auf einmal vor Problemen, die wir vorher halt nicht hatten. Also Infektionskrankheiten sind für uns nichts Neues. Da gibt es einige, da gibt es bestimmte Regeln, da gibt es Hygienemaßnahmen, an die wir uns halten müssen. Aber jetzt kam ja irgendwie was ganz Neues auf uns zu. Man wusste gar nicht, was ist das für ein Virus, was macht das mit einem, wie schnell ist die Übertragung und was sind auch die richtigen Maßnahmen, die wir dann vielleicht halt auch irgendwie in die Wege leiten müssen. Und man muss sagen, unser Arbeitgeber war schon sehr gut vorbereitet. Wir haben alle Szenarien durchgespielt, über
nur
welche.
Eines nicht.
Ja, eine nicht. Also die Frage war halt, über welchen, also wann kommt der erste Patient oder wann kommt der erste Fall in dem Krankenhaus, wo wir arbeiten? Und es war für alle irgendwie ganz klar, dass es irgendwie über Patienten kommt. Aber ja, wir haben verschiedene Szenarien durchgespielt und alles auch in die Wege geleitet. Und ja, irgendwann war es dann auch soweit und der erste Fall kam dann auch. Aber trotzdem kam es irgendwie anders als gedacht. Ich würde sagen, das lassen wir einfach so stehen, oder?
Ja.
Ressourcenknappheit. Fällt euch da was zu ein? Also das war unser Pflegealltag da. Ja.
Genau, keine Ressourcen, Masken, keine Masken.
Kein Desinfektions- also was heißt keine
Wir hatten Masken. Desinfektionsmittel, ja. Aber was für eins?
Aber selbstgemacht.
Selbstgemacht.
Man muss sagen, hier im Umkreis gibt es sehr gute Schnapshersteller, die sich bereit erklärt haben, es irgendwie hinzukriegen, wirksames Desinfektionsmittel aus Schnaps zu mischen. Und die haben uns auch im Krankenhaus damit versorgt, aber
wenn die Clubs schon geschlossen haben, wir den Alkohol nicht verkaufen können, dann bringen wir den unter das medizinische Personal.
Also es war sehr empfehlenswert, beim Händedesinfizieren die Luft anzuhalten, weil man darf ja auch nicht alkoholisiert arbeiten, oder?
Ich vertrag nicht viel und wenn ich dann dieses Zeug auf meinen Händen hatte, boah, war das eklig. Und also gefühlt war ich schon beschwipst.
Ja, also was man auf jeden Fall gelernt hat, mit seinen Mitteln, die man zur Verfügung hat, eben auch sparsam und wirtschaftlich umzugehen. Das ist einem da nochmal so sehr bewusst geworden. Ich fand es eben auch so ein bisschen schwierig, weil man war ja echt sehr straight in den Aussagen und jeder in seinem Bereich. Und das hat dieses ganze Teamwork quasi so ein bisschen eingeschränkt. Ja, du hattest das in der Vorbereitung auch gesagt, Vanessa. Ich sag mal, vom Teamplayer ist man irgendwie zum Einzelkämpfer geworden. Man hatte total Angst, eben so ein Virus auch weiterzugeben, zu übertragen. Und gerade für mich, aber auch meine Mitarbeitenden auf der Station, wir arbeiten nun mal in der Geriatrie, wo eben Hochrisikopatienten dann auch liegen, die da vielleicht nicht einfach mit einer leichten Grippe oder so rausgehen, sondern das eben schon Auswirkungen haben kann. Ja, da hat am Anfang, finde ich, auch so ein bisschen Angst und Sorge mitgespielt.
Ja, total, auf jeden Fall. Also Sorge um die Kollegen, Sorge um die Patienten, Sorge um sich selber aber auch und auch um die Familie. Ne? Ja. Also das war so was ganz vorne irgendwie mit dabei war. Man wollte ja nichts falsch machen, keinen Fehler machen, Abstand einhalten. Aber wie du auch schon gesagt hast, man hat dadurch die Teams echt so ein bisschen auseinandergezogen. Wir sind eigentlich Teamplayer in der Pflege und ohne die Kollegen geht eigentlich auch nichts, aber hier war man gezwungen, sich irgendwie selber zu helfen, nicht mehr gruppenübergreifend zu arbeiten, damit man auch nachvollziehen konnte, wer hat welchen Patienten versorgt, wer hat mit wem zusammengearbeitet. Und das waren einfach so Sachen, das hätten wir uns, glaube ich, vorher nie ausmalen können, dass uns sowas dann nochmal irgendwie trifft.
Würdet ihr sagen, dass die ganze Pandemie die Führung eines Teams erschwert hat?
Ja, definitiv.
Ja, unbedingt. Ja. Also auch informationsflussmäßig, ne? Also einem sind datenschutzmäßig auch irgendwie die Hände gebunden, nicht sämtliche Medien da zu benutzen. Und wir machen ja auch regelmäßig unsere Teamgespräche, Besprechungen oder Sonstiges. Und das ist alles was, was nicht stattgefunden hat und nicht über Wochen, sondern auch wirklich über Monate und über Jahre. Und ja, das war sowas, was auch speziell mich als Leitung sehr eingeschränkt hat oder auch ja vor einer riesengroßen Schwierigkeit gestellt hat einfach.
Ja, ich meine, Corona war da und die Pandemie hat irgendwie, ja, alles beansprucht von einem, aber es gab ja auch vorher, ich will es jetzt nicht sagen Probleme, aber es hat einen Grund, warum wir Teambesprechungen machen. Es hat einen Grund, warum wir Mitarbeiterjahresgespräche machen. Und das ist einfach komplett weggefallen. Und das sind natürlich Führungsinstrumente, die definitiv fehlen und die eben auch ja, die Führung eines Teams doch deutlich erschwert haben, weil man hatte irgendwie das Gefühl, es gleitet einem so ein bisschen aus den Händen. Ich meine, die waren alle konzentriert und fokussiert und muss man sagen, trotz der ganzen Situation sehr engagiert und motiviert, das eben auch durchzuziehen. Aber ja, Pandemiezeiten ja, machen die Führung eines Teams schon schwieriger. Ja.
Ich muss aber auch sagen, ich bin auch als Leitung emotional manchmal sehr an meine Grenzen gegangen. Ich weiß noch ganz genau, den ersten Mitarbeiter in meinem Team hat es zu Weihnachten 2020 irgendwie getroffen. Der Weg war über einen Patienten bei uns auf der Station und darüber hatten sich ja, einige Kollegen halt dann auch infiziert. Und zu dem Zeitpunkt waren die Regeln noch sehr, sehr streng. Kontaktpersonen sind mit in Quarantäne gegangen. Die Leute, die zusammen ihre Pause gemacht haben, zusammen gefrühstückt haben, sind in Quarantäne gegangen. Und so kam es halt wirklich, dass ich einen Tag vor Weihnachten zum Teil meine Mitarbeiter anrufen musste und denen sagen musste, du bist ab jetzt in Quarantäne. Für dich bedeutet das kein Weihnachten mit der Familie. Wo dann zum Teil Mitarbeiter am Telefon in Tränen ausgebrochen sind und auch ich dann aufgelegt habe und auch erstmal in Tränen ausgebrochen bin, weil mich das so verletzt hat. Weihnachten ist eins der wichtigsten Feiertage für einige Leute. Da trifft man die Familie, man genießt die Zeit mit der Familie und das gab es dann einfach nicht mehr. Und wir haben halt wirklich dann das ganze Team dann vereinzelt, mussten die Mitarbeiter abends noch auf die Station kommen, weil wir dann einen Abstrich gemacht haben, um zu gucken, nicht, dass es sich doch noch weiter ausbreitet oder wen wollen wir da vor die Feiertage noch rausfischen. Also das waren so Sachen, die haben mich auch geprägt und auch mein Team geprägt, glaube ich.
Gab es denn Sachen, wo ihr versucht habt, das Team so ein bisschen aufzubauen, beziehungsweise die Moral so ein bisschen aufrecht zu erhalten, weil, wie ihr schon gesagt habt, das macht natürlich was mit einem Team. Es ist auch nicht selbstverständlich, dass man diesen Zusammenhalt die Jahre über ganze Zeit aufrecht erhält. Gab es da irgendwie was, wo ihr gesagt habt, da kann ich jetzt eingreifen, da kann ich jetzt vielleicht so ein bisschen helfen, um die Leute bei Laune zu halten?
Ja, das nee, also für mich jetzt auch gerade schwierig zu beantworten, weil ich eben auch ein ganzes Jahr nicht da war aufgrund meiner Elternzeit. Aber da kannst du, glaube ich, als Leitung auch nicht mehr viel machen. Ich meine, du bist ja jetzt auch irgendwie nicht der Animateur, der da irgendwie die Leute versucht, bei Laune zu halten. Das geht nicht. Das muss jeder für sich selber klar haben. Nee, uns waren komplett die Hände gebunden, was eben immer noch so ein Highlight war dann über das Jahr gesehen, Betriebsfeiern oder ein Sommerfest oder die Weihnachtsfeiern der Station. Das ist alles komplett weggefallen und da waren uns einfach schier die Hände gebunden, irgendwie das Teambuilding ja, voneinander zu kriegen, sag ich mal. Und ich glaube, jeder hatte eben auch privat sein eigenes Päckchen zu tragen und ja, nee. Also,
nee, da schließe ich mich dir an. Also irgendwie haben alle nur funktioniert. Man hat einfach jeden Tag abgearbeitet und hat einfach gehofft, dass nicht noch irgendwelche Katastrophen dazu kamen. Und ja, man muss ja aber auch sagen, die Zeit ist super schnell vergangen. Ne? Wir sind, also die Wochen, Monate waren einfach so schnell vorbei, dass ja wirklich das einfach nur an einen vorbeigelaufen ist.
Das stimmt.
Was immer wichtig ist, aber das ist grundsätzlich, als Leitung hast du halt eben eine Vorbildfunktion. Und ich glaube, geht man da mit einer positiven Grundeinstellung an die Sache ran, dann ist es eben für das Team auch klar, welcher Fahrplan da jetzt gerade gefahren wird. Kommst du morgens aber auch total schlecht gelaunt und mit einer Riesenfleppe auf die Arbeit, dann kannst du von deinen Mitarbeitern auch nicht erwarten, dass sie da ihre, ich sag mal, Höchstleistung bringen, ne?
Ja.
Ja, man muss trotzdem immer noch versuchen, die Leute irgendwie zu motivieren. Also einfach auch zu sagen, ey, komm, das meistern wir jetzt auch noch irgendwie, das schaffen wir auch noch. Wir halten jetzt trotzdem zusammen, auch wenn man versucht, das Team so ein bisschen auseinanderzuziehen, um da einfach den höchsten Schutz halt auch zu gewährleisten. Ja, Motivation hat man halt auch trotzdem immer noch mal irgendwie hinbekommen, ja, muss man schon sagen. Was mich noch sehr beschäftigt hat, also speziell was auch Auswirkungen aus unserem Pflegealltag war, als es dann losging mit den Impfungen. Wer ist zuerst dran? Wer kommt als nächstes dran? Wer kriegt welchen Impfstoff? Das war ein sehr spannendes Thema, ne? Auf einmal gab es keinen BioNTech-Impfstoff mehr, dann gab es nur noch Astra. Astra war zu dem Zeitpunkt aber schon ein bisschen verrufen. Die nächsten haben aber nur Astra gekriegt. Also das waren ja auch so Sachen, die uns einfach beschäftigt haben und ja, einen da auch irgendwie, ja, weiß ich nicht.
Ja, ganz schwieriges Thema.
Ja, das war echt komisch. Das mit, also mit der Impfgeschichte da. Bei mir Auswirkungen, also ich arbeite ja in einer zentralen Notaufnahme. Die Arbeit mit den Patienten hat sich schon etwas geändert in der Hinsicht, wie gesagt, so dieses Nonverbale fiel einfach komplett weg und es gibt Patienten, die einfach darauf angewiesen sind. Deswegen war das schon ein bisschen ja, schwierig, da irgendwie auch in der Hinsicht eine Beziehung aufzubauen. In der sehr kurzen Zeit, wo die Patienten halt bei uns liegen oder sitzen. Wir hatten halt das Glück, dass das Team unglaublich gut zusammengehalten hat und unsere Leitung natürlich auch in der Hinsicht da die Fahne für uns hochgehalten hat und auch direkt mit in der Pflege mitgearbeitet hat und ausgeholfen hat. Und wenn mal irgendwie Ausfälle zu kompensieren war, dann war er auch an erster Stelle. Das war schon ziemlich gut. Das Patientenklientel hat sich auch in der Hinsicht verändert, dass es halt viele Leute gab, die, ja, wie soll ich es jetzt sagen, nicht das Physische im Vordergrund war, sondern eher so das Psychische. Dass sie einfach zu uns gekommen sind mit Symptomen, die einfach irgendwie irgendwo nicht zueinander gepasst haben. Aber man merkte, die Angst war einfach der Hauptgrund, warum sie bei uns gelandet sind, mehr oder weniger. Corona hat psychisch mit den Menschen auch natürlich was gemacht. Da finde ich, dass es schon sich angehäuft hat in der Thematik, dass da viele hingekommen sind.
Aber in dem Bezug ja auch nochmal, dass viele andere Erkrankungen in Vergessenheit geraten sind, ja, oder? Also ich meine, das habt ihr in der Notaufnahme nochmal speziell schneller gemerkt als die Normalstation jetzt einfach. Die Patienten sind viel zu spät gekommen.
Ja, oder gar nicht.
Ja, oder gar nicht. Also ja.
Also die erste Zeit in der ersten Welle, da haben wir, das war teilweise echt unangenehm. Da gab es diese schrecklichen Bilder im Fernsehen in Italien und was weiß ich, wo die ans Limit gegangen sind. Und bei uns war es irgendwie noch nicht so weit. Und wir saßen uns die Füße in den Bauch. So, ne, die erste Welle, muss man einfach klipp und klar sagen. Klar, in Deutschland gab es schon Kliniken, die ans Limit gegangen sind, aber bei uns war es einfach noch nicht so weit. Und die kamen einfach nach und nach. Und wie du gesagt hast, Vanessa, entweder kamen die zu spät und hatten schon Folgeerkrankungen oder kam gar nicht. Und der Notarzt musste des Öfteren raus. Das hat man schon gemerkt, dass viele Leute einfach Angst hatten und gesagt haben, ich gehe jetzt nicht ins Krankenhaus, weil da ist Corona. Wobei man sich das auch einfach von außerhalb auch holen kann.
Ich glaube, es war zum Teil halt sicherlich auch die Angst vor Corona, aber auch so ein bisschen, man wollte niemanden zur Last fallen, weil man einfach gemerkt hat, Corona steht jetzt gerade im Mittelpunkt. Es war auch super schwierig, zum Teil bei den Hausärzten Termine zu kriegen oder Patienten wurden weniger durch Pflegedienste versorgt auch. Und also speziell in meiner Abteilung haben wir das jetzt auch nochmal gemerkt, dass Patienten häufig mit desolaten Wohnverhältnissen einfach kamen und es manchmal schwierig war, da wirklich echt noch das wieder das Ruder rumzureißen. So. Also es gab sicherlich Ängste, aber auch ja, die Hände waren zum Teil auch gebunden. Ne?
Ja, wie du sagtest mit den Wunden, also so Patienten, die eigentlich dauerversorgt werden müssten mit Wunden oder chronischen Erkrankungen wie zum Beispiel COPD oder sowas, die kamen einfach, wie gesagt, zu spät und in einem desolaten Zustand. Mhm. Also das war schon nicht ohne. Und die Leute dann wieder auf das Level zu bekommen wie vor der Pandemie, also dass sie wirklich eine Selbstständigkeit erlangen, war schon eine Herausforderung.
Ja, ich meine, du hast gerade Italien auch angesprochen. Wir hatten einfach auch den Vorteil, wir konnten eben von anderen lernen. Also man hat es gesehen und man konnte sich vorbereiten. Da kann ich mich auch noch erinnern, dass dann beispielsweise auch bei uns im Haus planbare OPs, das wurde einfach radikal
runtergefahren.
Da gab es dann eben auch Ausgleichszahlungen, man musste Intensivbetten frei halten. Das hat man dann eben dann auch noch vergütet bekommen, damit man da eben wirtschaftlich keine Defizite nachweisen kann. Und es war dann irgendwie auch so eine Stille, also es war ruhig. Also ich kann jetzt von meiner Station sprechen. Natürlich unsere Intensivstation, sowohl die Intensiv- als auch dann die neu gegründete Covid-Intensiv, da hatten die zu tun, gar keine Frage.
Ich wollte gerade sagen, also das sollte sich jetzt nicht so anhören, dass wir überhaupt nichts davon mitbekommen haben von Corona.
Um Gottes Willen.
Aber wenn die, als die ersten Patienten kamen, dann aber auch richtig. Also dann war wirklich die Intensiv und die Corona-Intensiv, die hatten alle Hände voll zu tun. Und es wurde dann auch Personal von den anderen Stationen dazugerufen, die mithelfen können. Und die hatten wirklich dran zu knabbern.
Ja, also das muss man nochmal ganz klar sagen, ne? Aber gut, wir sitzen hier und wir reden von unseren Abteilungen. Und da war es eben so, dass Notfälle reingekommen sind, ja, aber planbare Operationen, die jetzt aber nicht wirklich lebensnotwendig waren, die sind eben einfach mal verschoben worden und kann ich nachvollziehen, konnte ich in der Situation total nachvollziehen, aber ich kann eben auch jetzt nachvollziehen, weil ich selber betroffen war, das ist für jemanden, der diese Erkrankung hat oder der vor dieser OP steht, ist das eben wichtig und das hat Einschränkungen, also man hat Einschränkungen und dann wird es eben abgesagt und wieder abgesagt und dann 3-4 Monate verschoben und das finde ich schon holla. Also klar, nachvollziehbar die Entscheidung, aber bis vor kurzem hatte ich eben den Blick gar nicht, wie könnte es denn auf der anderen Seite aussehen und ich selber stand vor einer OP und die ist eben auch 3-4 Monate verschoben worden, wo ich irgendwann noch einfach nur noch schrottgenervt und traurig war. Man hat sich irgendwie aufgrund der Einschränkungen auch zurückgezogen, man wollte gar nicht so wirklich raus und keine Ahnung was. Also es macht ja dann auch noch was und wie ihr schon sagt, Patienten kommen dann zu spät oder gar nicht, ja, aber Patienten wollen auch kommen, aber können in dem Fall dann auch vielleicht nicht, ne?
Ja, und wenn wir jetzt nochmal auf die Bilder aus Italien eingehen, also ich meine, so ein bisschen die Angst hat trotzdem mitgespielt, ne? Wir haben die Bilder gesehen, haben gesehen, vor welchen Problemen die dort standen, wer bekommt die Beatmungsmaschine, wer bekommt sie nicht. Und da muss ich einfach sagen, dass ich froh bin, dass dieser Extremfall bei uns nicht so eingetreten ist, wie er dort war. Also die Entscheidung, wer bekommt die Beatmung, wer bekommt sie nicht oder welche Ranglisten, ab welchem Alter oder sonstiges, das macht was mit einem. Und da bin ich halt auch einfach froh, dass dieser Fall auf uns nicht so eingetreten ist. Aber auch da hatten wir wahrscheinlich wirklich auch den Vorteil, dass wir uns noch ein bisschen anders vorbereiten konnten und einfach gesehen haben, wie kann es sein. Und bei uns ist es halt erst deutlich später dann halt ja auch so gekommen, dass die ersten Fälle dann oder schwereren Fälle einfach kamen.
Also ich kann mich noch daran erinnern, so die erste Welle, die dann bei uns angekommen ist. Ganz ehrlich, anfangs war man, also ich persönlich war so ein bisschen nervös, so von wegen der erste oder was weiß ich, die ersten Corona-Patienten. Wie verhältst du dich? Verhältst du dich richtig? Was passiert, wenn er sich plötzlich verschlechtert? Das war ja die Anfangszeit wirklich so, dass sie in einem relativ, ich sag mal, guten Zustand kam. Aber das hat sich nach einer Stunde, nach zwei Stunden rapide verschlechtert. Ja. Kann mich an einen Fall erinnern, da kam die Patientin sprechend und wach rein und nach zwei Stunden war die tot. Also so dieses, dass der Schalter so schnell kippen kann, also dass es gibt meines Erachtens nach momentan, glaube ich, keine Erkrankung, die wirklich so schnell umschlagen kann. Von relativ gut bis
tot.
Ja, weil man einfach auch zu wenig wusste einfach bisher, ne? Also das kommt ja noch dazu.
Genau.
Wir haben jetzt schon einige Sachen so durchgesprochen. Klar, gibt es für den Pflegealltag oder für unseren Beruf da auch gewisse Vor- und Nachteile, die man daraus ziehen kann oder aus vielen Punkten? Ist es Vor- und Nachteil zugleich. Sind da so, ist euch da noch so was in Erinnerung geblieben einfach?
Also was man, was natürlich dann auch eingetreten ist in den Krankenhäusern, war natürlich das Besuchsverbot. Oder halt, ja genau, die Besuchszeiten wurden auf jeden Fall angezogen. Dann nach der Zeit, das hat man bei uns in der Zentralnotaufnahme schon gut mitbekommen, dass die Angehörigen, wenn die nicht mehr dabei waren, bei bestimmten Patientenklientelen war das schon schwierig. Dann wurde irgendwann gesagt, gut, zum Beispiel bei Demenzerkrankten oder bei behinderten Patienten dürfen die Angehörigen mit rein, beziehungsweise einer, um das so ein bisschen zu erleichtern. Hat Vor- und Nachteile, wie habt ihr das gesehen? Also jetzt der Punkt Besuchszeiten.
Also
oder Verbot.
Für die Pflegekräfte, sag ich mal, waren die Besuchszeitenregelungen ja, definitiv von Vorteil. Also es gab ja einmal ein komplettes Besuchsverbot und ja, das Arbeiten war halt super angenehm. Also nicht, dass es vorher irgendwie total blöd war, aber man hatte eben den Fokus tatsächlich auf der Patientenversorgung. Man konnte in Ruhe seine Dinge abarbeiten und man hatte halt nicht dann zwischendurch noch Angehörigengespräche oder. Also das war ganz angenehm. Dieser ganze Durchgangsverkehr war weg und das war durchaus positiv. Hat natürlich auch gleichzeitig eine negative Seite, gerade bei geriatrischen Patienten dann so komplett ohne Besuch. Und die sind eben mit dem Thema Digitalisierung noch nicht so weit, dass sie dann eben FaceTime können oder mal eine Nachricht schicken und. Da sind wir dann eben ein bisschen digital geworden und haben eben mit Tablets dann Videotelefonie möglich gemacht, damit man da so ein bisschen den Kontakt hat, gerade auch was demenziell Erkrankte angeht. Ja.
Also kann man eigentlich auch schon ansagen, Digitalisierung.
Ja.
So, sage ich mal, schmeiße ich jetzt einfach mal in den Raum, dass das auch ein Vorteil war, dass Deutschland da so ein bisschen vielleicht mal in die Gänge gekommen ist.
Ja, ich sag mal so, das Thema Homeoffice, das war ja in vielen Bereichen, nicht nur im Krankenhaus, sondern in allen Bereichen ja definitiv nicht ausgebaut und wie schnell das auf einmal ging. Also wie viele Leute konnten dann auf einmal ins Homeoffice gehen und beispielsweise unsere Verwaltung oder auch ich für mich persönlich kann sagen, habe dann mehr Homeoffice genutzt, was Dienstplanung angeht und irgendwelche Dinge ausarbeiten, die eben nicht zwingend vor Ort sein müssen. Da würde ich sagen, ja, schon fortschrittlich.
Was mir nochmal gezeigt hat, so der Digitalisierung im Bereich der Gesundheitsämter, da hat man nochmal gemerkt, also da wird noch viel mit Zettel und Stift gearbeitet und die Kontaktübertragung und die Kontaktnachverfolgung, das hat sich da schon sehr schwierig gestaltet und dass man da im Bereich Digitalisierung echt noch ein bisschen nachrüsten.
Ja, aber wie gesagt, das Internet ist ja Neuland, ne?
Ein kleiner oder ein Vorteil, den ich noch kurzzeitig gesehen habe, dass die Pflege einfach mal so ein bisschen ins Licht gerückt ist oder allgemein die medizinischen Berufe. Es gab so ein bisschen Anerkennung und über unterschiedliche Art und Weise, genau, da sind wir wieder bei dem Klatschen oder bei dem Lavendel oder sonstiges. Aber dass man vielleicht auch einfach nochmal die Pflege wieder gesehen hat und aber auch gesehen hat, was wir da zum Teil für Probleme haben mit Ressourcenknappheit, Personalmangel, dass das einfach auch nochmal ins Licht gekommen ist.
Ja. Das stimmt. Also das kann man eigentlich als Vorteil verbuchen. Also so blöd er sich auch anhört, aber da ist die Pflege mal einfach
passiert in den Mittelpunkt. Ist bislang aber trotzdem jetzt nichts Gravierendes.
Das waren irgendwie alles irgendwelche Versprechungen und ja, auch schon, dass wir durch diese ganze Geschichte einfach auch doch noch mehr Personalverluste zu verschulden haben. Ja. Ne? Also jetzt in meinem Bereich jetzt nicht speziell aufgrund der Pandemie, aber schon, dass einige noch mehr an ihre Grenzen gekommen sind, als sie es vorher auch schon waren und einfach dann für sich entschieden haben, okay, das kann ich jetzt einfach so nicht mehr weiter, ich kann das nicht mehr tragen und ich schaffe das mit meiner eigenen Gesundheit auch nicht mehr. Also das ist auch was, ja, was da doch irgendwie zustande gekommen ist.
Ja, und das merkt man auch einfach, ne? Also Vanessa sagt ja schon, in der Pandemie hat man funktioniert und man hat seine eigenen Bedürfnisse einfach nach hinten gestellt. Das ja, so doof sind wir halt. Und jetzt, wo es so ein bisschen abflacht, sag ich mal, ja, sieht man eigentlich die Auswirkungen. Was hat die Pandemie mit einem gemacht? Also ich kann jetzt für meinen Bereich sprechen, da sind OPs eben auch auf die lange Bahn gezogen worden. Das macht man jetzt. Oder man ist einfach fix und alle. und ist in der Reha. Also ja, und wie Vanessa auch sagt, viele sagen, okay, das reicht jetzt wirklich. Also es war ja schon die Jahre vorher eben die Bedingungen so und auch nicht immer gut und Personalmangel gab es auch vorher und ja, die Belastungen, ich glaube, wir können sagen, in unserem Haus eben noch nicht, wir sind eben auch sehr ländlich, aber wie es dann eben auch in anderen großen Kliniken aussieht, in Großstädten, ich glaube, da weht nochmal ein ganz anderer Wind und dass viele dann einfach gesagt haben, okay, und jetzt ist ein Punkt erreicht, hier und nicht weiter. Und
das kann man, wir haben ja auch davon gesprochen, dass es so ein bisschen zur Entschleunigung gekommen ist, aber auch da, klar, wir sind noch in der fünften Welle, aber auch trotzdem müssen Gelder wieder reingeholt werden und auch die OPs, die verschoben wurden, müssen nachgeholt werden. Das heißt, wir fangen an, wieder Fallzahlen zu machen und es ist schon ziemlich schwer, wenn du einmal richtig entschleunigt hast, wieder auf dem Niveau von vorher direkt wieder anzukommen. Also da steigt automatisch dann erstmal noch wieder die Belastung und da müssen auch die Mitarbeiter erstmal mit zurechtkommen. Ja. Wo wir jetzt schon mal so bei Pflegealltag Vor- und Nachteile sind, da gibt es doch was vom ZDF, oder?
Tatsächlich. Und zwar gibt es da eine wirklich gute Doku-Serie und zwar heißt sie Herz und Viren. Da werden da wird quasi der Pflegealltag bestimmter medizinischer Berufsgruppen ins Rampenlicht gestellt. Und eine Folge davon geht ungefähr 20 Minuten. Die ganze erste Staffel kann man sich bereits auf der ZDF-Mediathek anschauen. Die zweite Staffel ist jetzt auch gerade gestartet. Und das ist, da habe ich mal reingeguckt und fand das wirklich sehr interessant. Da werden zum Beispiel der Beruf der Hebamme so ein bisschen beleuchtet, was das in der Pandemie gerade mit denen gemacht hat, aber auch auf der Seite der Ärzte oder auch anderes pflegerische Personal, kann man sich wirklich mal geben. Also ist echt gut gemacht, muss man sagen. Eine Folge, wie gesagt, 20 Minuten, kann man sich gerne mal so reinschauen.
In der ZDF-Mediathek.
Genau, richtig.
Und warum kommen wir auf das Thema zu sprechen?
Weil das ZDF uns angeschrieben hat, muss ich dazu sagen.
Genau.
Da sind wir
die
ein bisschen
sind auf
stolz.
Unserem Podcast aufmerksam geworden.
Genau, und die haben halt gefragt, ob wir das mal in Podcast einbringen und das finde ich nur legitim, das mal da zu erwähnen. Schaut es euch an, Herz und Viren auf der ZDF-Mediathek im Internet.
Hashtag Werbung.
So ist es.
Und wir werden ja manchmal auch über andere Wege nochmal kontaktiert. Ich würde sagen, seid ihr schon bereit für die Schnellfragerunde, die keine ist?
Oh ja.
Diesmal habe ich sie wieder vorbereitet.
Oh. Dann mal los.
Ja, ich gehe mal, in meiner ersten Frage gehe ich darauf ein, dass wir von einer Zuhörerin angesprochen wurden oder angeschrieben wurden, die jetzt bald mit ihrer Ausbildung startet und uns gefragt hat, ob wir am Anfang unserer Ausbildung oder am Anfang von dem Beruf Probleme mit bestimmten Sachen hatten oder ob es Sachen gab, die wir zum Beispiel nicht sehen, riechen oder sonstiges können. Wie geht's euch da? Habt ihr solche Probleme?
Ich muss mal gerade überlegen.
Also ich hatte, wenn ich anfangen darf?
Ja.
Anfangs, oder habe ich eigentlich immer noch, das Problem mit Mundhygiene. Also nicht bei mir selber, sondern in Bezug, also, sondern alles, was irgendwie mit Mund, Nase zu tun hat, da hatte ich echt Angst vor. Weil da habe ich so einen kleinen, ja, wie soll ich das denn sagen?
Ekelfaktor?
Ja, Ekel, genau, das ist es. Also ich ekel mich sonst vor nichts, aber irgendwie vor Mündern. Also, ja, also total banal, aber ja, das ist so das Einzige, was ich habe. Aber ich kann die gute Zuhörerin da beruhigen, man lernt mit der Sache und das ist anfangs vielleicht ein bisschen schwierig, aber man kommt da einfach rein. Und das ist, glaube ich, mit vielen Sachen, auch so komplizierte Wunden, ob offen oder geschlossen oder keine Ahnung. Das sind alles Sachen, die schrecken vielleicht erstmal ab. Aber mit der Routine kommt einfach auch die Erfahrung dazu und das läuft irgendwann von selber, kann ich eigentlich sagen.
Ja, also mir fällt jetzt nichts ein, was mich so richtig geekelt hat am Anfang oder auch noch ekelt. Wie Marcio schon sagt, ja, man darf sich ekeln und Scham empfinden.
Immer
das
noch.
Ist völlig legitim, nur weil man Pflegekraft ist, stellt man das nicht ab. Wichtig ist eben der professionelle Umgang damit Und ja, nee, ich habe so nichts. Also, was ich hatte in der Schwangerschaft, also da war mein Geruchssinn doch sehr empfindlich. Und da ging es tatsächlich wirklich um Ausscheidung allgemein, was ich einfach nicht ertragen konnte. Da musste ich auch sogar würgen. und das war mir dann natürlich total unangenehm vor den Patienten. Aber ich habe es dann auch offen kommuniziert, warum es so ist. Aber da musste ich tatsächlich auch mal ja, die Räumlichkeiten verlassen, weil, also das ging gar nicht.
Ey, und wenn das halt so ist, also das sind dann so Sachen, da kommt jeder anders mit klar. Und wenn das ist, dass du vor dem Patienten mal irgendwie warme Spucke kriegst und rausrennen musst oder so, dann ist das halt so. Und wie gesagt, das wird sich dann irgendwann legen.
Und wenn nicht, dann weiß man um die Situation und dann genau. Hat man eben auch Kollegen.
Richtig.
Ja, man entwickelt halt einfach auch irgendwann Strategien, wie man damit umgeht, wie man da das abschaltet in dem Moment. Genau, ich bin da bei Marcio. Zahnprothesen sind echt, ja. Also waren von Anfang an nicht meins, sind es auch immer noch nicht, aber es gehört einfach zum alltäglichen Alltag da irgendwie dazu. Es ist eine Aufgabe, die mit dazu gehört und ja, da muss ich halt dann auch kurzzeitig meinen Kopf einfach abschalten und funktionieren. Aber das sind alles keine Sachen, warum man vielleicht in dem Beruf nicht richtig ist. Es gibt immer noch die Kollegen. Ich habe auch Kollegen oder Auszubildenden auf meiner Abteilung gehabt, die ein Riesenproblem mit Wundversorgung haben, mit großflächigen Wunden, mit Wunden, die riechen. Das ist auch okay. Dafür gibt es verschiedene Fachabteilungen und dann entscheidet man sich nach der Ausbildung vielleicht für eine innere Station, wo man diesen speziellen Bereich dann halt einfach nicht hat. Es gibt für alles dann irgendwie Lösungen und man kann mit allem irgendwie umgehen.
Ich kenne auch Auszubildende, die eine Heidenangst vor solchen Wunden hatten oder vor irgendwelchen Erkrankungen, so von der pflegerischen Seite. Und die arbeiten jetzt auf eben dieser Station mit offenen Wunden oder was weiß ich und gehen da voll drin auf. Also das Blatt kann sich auch einfach wenden.
In der Wunde.
Nee, nicht in der Wunde direkt. Aber halt, man merkt einfach, dass einige Sachen einem vielleicht anfangs nicht liegen, man sich damit aber gut anfreunden kann und da auch Strategien entwickelt und vielleicht doch dann später so das Hauptaugenmerk auf Wundversorgung liegt oder sowas.
Genau. Uns ist einfach nochmal wichtig, dass auch unserer Zuhörerin da bewusst ist, dass das völlig normal ist, solche Probleme zu haben und dass man am Anfang der Ausbildung da nicht den Kopf in den Sand stecken sollte, dass man lernt, damit umzugehen und das auch dann professionell irgendwann wirklich meistert.
Das kommt einfach von allein.
Genau. Nächste Frage. Ich gehe jetzt nochmal wieder so ein bisschen zurück auf die Pandemie. Gab es in eurem Privatleben auch Vor- und Nachteile, die ihr jetzt so aus der Pandemie ziehen könnt?
Ich hatte mehr Zeit zum Zocken.
Oh mein Gott.
Das hat deine Frau wahrscheinlich sehr gefreut.
Ja, unfassbar. Kann ich mir richtig gut vorstellen.
Du hast nach Vorteilen gefragt und das ist, für mich persönlich war es ein Vorteil, aber natürlich auch Zeit mit der Familie.
Oh, neben dem Zocken. Das ist schön. Also, Vorteil. Hast du jetzt nur nach den Vorteilen gefragt?
Vor- und Nachteile, beides.
Also fange ich mal mit den Nachteilen an. Der Nachteil dieser Pandemie war, dass mein Mann mehr Zeit zum Zocken hatte. Vorteil, dass du dich einfach nach der Arbeit direkt in deinen Jogger werfen kannst. Hab ich das gefeiert.
Du hattest einfach nichts mehr.
Ich hatte auch einfach nichts anderes zum Anziehen.
Ja, die Pandemie-Kilos oder wie man sie auch nennt. Nachteil, auch zum Teil soziale Kontakte. Es gibt wirklich Leute in meinem Freundeskreis, die habe ich schon sehr, sehr lange nicht mehr gesehen. Aber auch da merkt man ja dann auch nochmal, wer sind denn halt wirklich die festen Freunde und dazu sind die Kontakte immer noch bestehen geblieben und wer war einen wichtig und wer hat einen unterstützt.
Und wer war lästiges Beiwerk, ne?
ja, genau. Und mit wem ist es gar nicht so schlimm, nicht so viel Zeit verbracht
so,
zu haben.
So dieses typische, du guckst aufs Handy, gehst das Telefonbuch durch, kann ich nicht mehr löschen, löschen. Und ich kann ihn nochmal anrufen.
Okay, das soll jetzt aber gar nicht bedeuten, dass ich meinen Freundeskreis um die Hälfte reduziert habe oder es nur noch ganz wenige gibt. Nein, so ist das nicht. Das meine ich damit nicht. Also ich habe es ja auch als Nachteil genannt, dass es einige soziale Kontakte nicht so gab. Ja, das Ruder kann ich wohl nicht mehr rumreißen. Vorteil. Ja, auch so ein bisschen die Entschleunigung, ne?
Hast du wieder Platz im Telefonbuch?
für neue Kontakte. Ja, gut, dass wir noch in der fünften Welle sind. Vorteil, ja, auch wirklich die Entschleunigung so ein bisschen. Der Freizeitstress ist weniger geworden. Man hatte auch irgendwie noch mal ein bisschen Zeit für sich und auch noch mal Zeit, sich wieder auf andere Sachen zu konzentrieren. Die Familie ist sehr zusammengerückt. Wir haben auch einfach mal wieder Spieleabende organisiert oder sowas, was man vorher irgendwie gar nicht mehr geschafft hat oder keine Zeit mehr für hatte. Das war wirklich, ja, ganz schön. Aber so langsam kann jetzt auch ein bisschen die Routine wieder einkehren. Und es kann jetzt auch mal wieder ein bisschen hektischer werden, finde ich.
Hätte ich auch nichts gegen.
Okay. Gab es oft Momente, in denen ihr gedacht habt, ihr habt euch angesteckt oder jetzt hat es euch getroffen? Hattet ihr solche Momente und seid dann völlig abgedreht?
Abgedreht nicht, aber ja, den Moment hatte ich. Ich bin Allergiker, Pollengräser und sowas, das sind überhaupt nicht meine Freunde. Und im Frühling, ich glaube, das war auch 2020, so eigentlich in der ersten Welle, hatte ich so einen richtigen Asthmaanfall. So richtig heftig. Und da dachte ich, so, das war's. Jetzt ist es passiert. Corona ist da. Jetzt geht's rund. War es aber nicht. Aber da hatte ich wirklich den Gedanken gehabt, jetzt habe ich mich eingesteckt. Ich bin einer der Ersten. Und der Verlauf, so wie es sich gerade anfühlt, wird nicht schön. Aber wie gesagt, war es dann halt doch nicht. Das war so der eine, einzige Moment.
Ich gar nicht, nein.
Nö. Gut, weiter.
Nein, ich mache da jetzt doch eine Schnellfragerunde raus.
Also richtig viele Momente hatte ich auch nicht. Klar, immer mal wieder so ein bisschen ein Kribbeln im Bauch, wenn man den Test gemacht hat, so wie fällt es jetzt aus. Aber man wusste ja so ein bisschen auch seine Kontakte und ich wusste halt auch einfach, wie ich mich geschützt habe. Außer man hatte mal so einen grenzwertigen Test, wo nicht ganz klar war, ist da ein zweiter Strich, ist da nur einer? Also da ist mir so manches Mal auch dann echt mal die Düse gegangen. So. Aber ja.
Also mir war eigentlich von Anfang an klar, dass ich das höchstwahrscheinlich über den Kindergarten bekomme tatsächlich. Mhm. Weil da hat man halt eben die Meldung mitgekriegt und die dritte Erzieherin fällt aus und die Gruppe ist zu und dies ist zu und das ist zu. Da war irgendwie mir klar, es ist nur eine Frage der Zeit, bis eben unser Sohn das auch mitnimmt. Und
aber das war mir auch klar, dass es eher von außerhalb kommt und nicht von der Arbeit. So, und das war ja größtenteils auch wirklich so gewesen.
Dann auch. Ja.
Okay, eine Frage habe ich noch. Wird euch immer noch übel vom ganzen Testen oder ist es mittlerweile so, dass ihr nicht mal mehr mit der Wimper zuckt dabei, wenn das Stäbchen um die Ecke kommt?
Wie gesagt, Hals, Nasen, Ohren hasse ich wie die Pest. Und wenn ich da so ein Stäbchen in die Nase reingebohrt bekomme oder ich mir selber da reinbohre, boah, nee. Also mir wird nicht schlecht, aber ja doch, gerade schon.
Also es ist unangenehm nach wie vor und ich glaube auch, es wird nicht besser.
Ja, das stimmt. Also angenehm ist es, glaube ich, für niemanden.
Wer das toll und geil findet, der weiß
der
auch
hat
nicht.
Ein anderes Problem. Ja, das stimmt. Obwohl ich muss schon sagen, ich kann den Test besser bei mir selber machen, als dass da jemand anderes um die Ecke kommt. Nee. Also ich weiß genau, wie ich das, ja.
Also ich habe den öfter mal von Kollegen machen lassen. Das fand ich in Anführungsstrichen angenehmer, als wenn ich mir selber das Stäbchen in die Nase stecke. Ist so.
Okay, lassen wir. Aber ja, mal so Testzentren oder so habe ich manchmal
da
auch das Gefühl.
Da reg ich mich immer auf, dass die nicht richtig drin
genau,
sind.
Genau, ich habe das Gefühl, das ist nicht richtig. Der könnte noch ein bisschen tiefer oder dann nicht nur an der Wange kitzeln, so ungefähr.
Genau, ein Test habe ich an so einer Station machen lassen. Das war vor einer Hochzeit. Da wollte das Hochzeitspaar gerne, dass man sich vorher testet. Dann war ich da und die hat nur so eben mal vorne an der Nase ein bisschen gekitzelt. Also die waren nicht drin. Also dieser Wattebausch war nicht drin. Ja, klar ist der negativ. Das fand ich aber angenehm.
Konntest du feiern. Ne?
Aber es gibt auch andere Stationen, die machen das dann auch wirklich richtig. Und das muss auch so, dass man wirklich rein ein bisschen rumdreht. Und das war einfach nicht angenehm.
Okay, das war's mit meiner Schnellfragerunde. Ich habe gedacht, ich halte sie heute mal ein bisschen kürzer.
Das ist gut so.
Gefällt mir.
Mit dem Blick auf der Zeit haben wir das eigentlich auch gut hinbekommen, denke ich mal. Nach so langer Zeit, dass wir hier wieder zusammen saßen und eine Folge aufgenommen haben. Ich bedanke mich auf jeden Fall an euch beiden und auch an die Zuhörer und hoffe, dass die nächste Folge nicht lange auf sich warten lässt.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Und denkt an die ZDF-Mediathek.
Genau, ZDF-Mediathek, Herz und Viren. Tschüss.
Tschüss.
Ciao.